Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. 4 von 5 Bäumen in Deutschland sind krank. Wie kann der deutsche Wald gesünder werden? Auch die Politik kann da was tun. Den Teufel mit dem Belzebub austreiben, danach klingt es. Die polnischen Behörden leiten gerade chemische Stoffe in die Oder ein, um giftige Algen zu bekämpfen, damit die nicht wieder massenhaft Fische umbringen. Und am Ende der Sendung informieren wir darüber, wie man Geld mit Geldmarktfonds anlegen kann. Nur jeder 5. Baum in Deutschland ist richtig durch und durch gesund. Und da liegt die Vermutung nahe, der Klimawandel ist schuld. Naja, sagen die Umweltverbände, nur zum Teil. Denn dass der Wald so krank ist, das liege auch daran, dass die industrielle Forst- und Holzwirtschaft jahrelang einen Freifahrtschein gehabt habe, Wälder auszubeuten. Kurzum, das Waldgesetz sei zu lax. Schon lange hat die Ampelkoalition angekündigt, es zu ändern. Jetzt soll es endlich soweit sein oder zumindest so halb. Fragen wir Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, was ist denn jetzt der Stand der Dinge?
Also die Gesetzesnovelle hat auf jeden Fall eine weitere Hürde genommen. Sie wird jetzt regierungsintern offiziell besprochen. Sprich, das Landwirtschaftsministerium hat gestern die Ressortabstimmung eingeleitet. Das ist für uns ja selten ein Anlass zur Berichterstattung. In diesem Fall aber insofern interessant, als dass es beim Gesetz, das wirklich sehr lange blockiert, wer jetzt tatsächlich mal weitergeht. Im Dezember 2023, da waren erstmals Details aus einem Gesetzentwurf bekannt geworden. Und die hatten zu einer sehr intensiven Verstimmung, insbesondere bei den Waldbesitzenden, geführt. Es gab wirklich sehr viel Kritik. In der Folge hat das Landwirtschaftsministerium den Entwurf jetzt eben nochmal überarbeitet. Diese Änderungen werden jetzt zwischen den Ressorts abgestimmt und wenn das gelingt, könnte es dann einen Kabinettsbeschluss geben. Dann könnte der Entwurf ins Parlament. Auch da wird es sicherlich nochmal ausführlich Diskussionsbedarf geben. Aber Stand jetzt, würde ich sagen, wäre noch trotz intensiver Diskussionen genug Zeit, das Gesetzesvorhaben vor der nächsten Bundestagswahl im September 25 abzuschließen.
Also wird noch ein bisschen geschraubt, aber was würde denn im Ende für den Wald dadurch anders werden?
Also das Ziel ist schon, dass der Wald in Deutschland sich verändert. Er soll fit werden für die veränderten Klimabedingungen und dafür soll das Gesetz eben den Rahmen schaffen. Aber ich habe es vielleicht auch schon angedeutet, also es gilt natürlich, verschiedene Interessen übereinzubringen. Vor allem die wirtschaftlichen Interessen. Der Wald in Deutschland ist eine Ressource, die gerne genutzt wird. Es gibt ökologische Interessen. Der Wald bindet CO2. Er ist ein wichtiger Lebensraum für Arten. Er erbringt Ökosystemleistungen wie Wasserspeicher, Luftfilter. Ist auch ein Erholungsort für die Menschen. Und im Gesetz werden jetzt Dinge neu geregelt, beispielsweise die Kahlschlagsregelungen. Die werden einheitlich geregelt. Bisher gab es da länderspezifisch Unterschiede. Über 1 Hektar Kahlschlag, der wird in Zukunft nur noch mit spezieller Genehmigung möglich sein. Und die Länder erhalten Möglichkeiten, auch Einschlagstopps zu erlassen, beispielsweise wenn ein Hang abzurutschen droht. Was es nicht geben wird, sind vorgeschriebene Baumarten für den Waldumbau. Da sollen die Länder zwar durchaus Vorgaben machen können, aber so heißt es aus dem Ministerium, das wissen die eben besser, weil sie die Standortbedingungen vor Ort am besten kennen. Das macht nicht der Bund. In der Kommunikation ist das Ministerium wirklich erkennbar bemüht, die viele Aufregung, die es um diesen ersten geleakten Entwurf gab, auszuräumen. Deshalb wird auch nochmal ausdrücklich betont, den eigenen Wald für die Energienutzung zu nutzen, das bleibt weiterhin erlaubt. Was auch erlaubt bleibt, ist im Wald unterwegs zu sein. Der erste Entwurf sah die Möglichkeit vor, zum Beispiel das Radfahren nur noch auf befestigten Wegen zu erlauben. Da gab es dann Ärger aus der Mountainbike-Szene. Also da stellt das Ministerium nochmal klar, natürlich soll auch Sport im Wald weiterhin möglich bleiben.
Jetzt haben wir ja schon rausgehört, die Forstbesitzer, die Umweltverbände, die bewerten das alles ganz unterschiedlich. Wie bewertest du das?
Also was man vielleicht auch noch mal sagen muss, es gibt jetzt von den Verbänden zu diesem neuen Entwurf noch keine Stellungnahmen, weil er tatsächlich jetzt ja erst regierungsintern abgestimmt wird und die Länder- und Verbändeanhörung erst noch gestartet werden muss. Dann geht der Gesetzentwurf noch mal offiziell raus und die Stellungnahmen werden eingeholt und dann kann auch noch mal dran gearbeitet werden. Ich glaube schon, man kann ganz grundsätzlich die Frage stellen, wie sehr diese Gesetzesnovelle tatsächlich noch nutzt, um den Wald wirklich zukunftsfähig zu machen. Die vielen unterschiedlichen Interessen, die hatte ich ja bereits angesprochen. Es ist wirklich nicht einfach, die alle übereinzubringen. Und wenn man sich den Zustand des Waldes anschaut, du hast es eingangs ja gesagt, da zeigt sich, wie heikel der ist. Und weil wir jetzt in einem frühen Stadium des Verfahrens sind, ist es zu früh für eine abschließende Bewertung. Aber ob diese Novelle wirklich das ist, was nach 50 Jahren mal nötig wäre, um den Wald zukunftsfähig zu machen, ich würde da Stand jetzt ein Fragezeichen dran setzen.
Und die ein Fragezeichen dahinter gesetzt hat, war Ann-Kathrin Büsker aus Berlin. Danke. Man kann einfach daran glauben, dass Menschen von sich aus schon so leben werden, dass es auf der Erde nicht noch wärmer wird. Oder man kann sie langsam in diese Richtung drängen, indem man das Leben mit vielen fossilen Brennstoffen teurer macht. Genau das ist die Idee hinter dem CO2-Preis, den es nicht nur in Deutschland für Unternehmen gibt, sondern auch beim Heizen und beim Tanken. Können sich die Deutschen damit arrangieren? Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, das der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung nahesteht, wollte das wissen. Und ich habe dessen Leiter, Sebastian Dulin, vor der Sendung gefragt, ob die meisten Deutschen denn den CO2-Preis eigentlich so ganz okay finden.
Nein. Also in unserer Umfrage kommt heraus, dass nur knapp ein Viertel der Wohnbevölkerung sagt, dass sie den CO2-Preis akzeptabel, sehr akzeptabel oder eher akzeptabel findet. Dagegen sagt mehr als die Hälfte, dass sie ihn eher inakzeptabel oder sogar sehr inakzeptabel halten. Also von daher, die Deutschen haben sich mit einem CO2-Preis noch nicht angefreundet.
Kapieren denn die meisten Deutschen überhaupt richtig, was dieser CO2-Preis ist? Denn das ist ja selbst für Eingeweihte nicht so ganz einfach zu verstehen.
Also ich glaube, dass die Menschen schon verstehen, dass der Verbrauch von fossilen Energien durch den CO2-Preis teurer wird. Wir haben aber gleichzeitig auch in unserer Befragung gesehen, dass bei den Details das Wissen nicht so gut verbreitet ist. Also wir haben einerseits gefragt, wie gut fühlen sie sich informiert? Und da fühlt sich wirklich nur eine Minderheit sehr gut informiert. Und wir haben dann ein kleines Experiment gemacht. Also wir haben gefragt, wie viel geben Sie, also womit heizen Sie und wie viel Energie verbrauchen Sie dafür und wie viel Auto fahren Sie? Und wir haben damit dann berechnet, wie stark die Belastung durch diesen CO2-Preis ist. Und wir haben gleichzeitig die Menschen gefragt, was glauben Sie, wie viel Ihr Haushalt belastet wird? Und da kam raus, dass zumindest beim jetzigen Niveau bei den CO2-Preisen die Menschen die Belastung überschätzt haben. Also die Durchschnittshaushalte bei uns, die hatten tatsächlich eine Belastung, die etwa bei 200 Euro pro Jahr liegt und haben das aber üblicherweise auf 400 Euro oder in Ostdeutschland sogar auf ein bisschen mehr geschätzt.
Also interessanterweise glauben die meisten, dass dieser CO2-Preis sie teurer zu stehen kommt, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Wenn das so ist, warum informiert die Regierung darüber nicht stärker? Das wäre doch das Gegenteil vom Angstmachen, von dem wir jetzt so viel reden.
Genau, das ist auch eine unserer Schlussfolgerungen, dass die Regierung eben stärker über diesen CO2-Preis informieren müsste. Und die Hoffnung wäre, dass dann zumindest das jetzige Niveau des CO2-Preises akzeptabler ist. Es gibt allerdings so einen kleinen Nachteil an einer besseren Information, die auch bei unserer Umfrage rauskommt. Wir haben eben einen Teil der Befragten auch genommen und haben gesagt, der CO2-Preis ist im Moment bei 45 Euro pro Tonne und der könnte auf 200 Euro pro Tonne steigen. Was würden Sie denken, was dann die Belastung Ihres Haushalts ist? Und da kommt raus, dass die Menschen gleichzeitig diese künftige Belastung unterschätzen. Und wenn man jetzt natürlich anfängt zu informieren, dann muss man ja auch fair informieren und ausgewogen. Da müsste man denen auch mitteilen, dass es ganz schön teuer wird, zu heizen und Auto zu fahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob das alleine schon dazu beiträgt, dass dann die Akzeptanz steigt.
Also mittelfristig unterschätzen viele, wie teuer fossile Energien mit diesem CO2-Preis werden. Gleichzeitig sagen Sie, nur ungefähr ein Viertel ist der Meinung, dass sie gut mit diesem CO2-Preis überhaupt umgehen können, obwohl der Preis jetzt gerade noch relativ niedrig ist. Aber schon das ist für drei Viertel zu viel.
Also etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung sagt, das ist ihnen eigentlich schon so zu viel. Da muss man dann eben überlegen, wie geht man darauf ein? Und wir sehen auch in der Umfrage, dass das bestimmte Bevölkerungsgruppen sind, die fühlen, dass das zu viel für die ist. Also die Akzeptanz des CO2-Preises steigt mit dem Einkommen. Das ist auch nicht so verwunderlich. Und die Akzeptanz ist größer in der Stadt als auf dem Land. Und auch das ist ja nicht ganz unverständlich, denn in der Fläche wohnen viele Menschen in alleinstehenden alten Häusern, die oft nicht gut saniert sind. Die müssen mit dem Verbrenner zur Arbeit fahren. All das bedeutet, dass diese Menschen stärker betroffen sind und die lehnen dann auch stärker den CO2-Preis ab.
Was folgern Sie daraus? Also was würden Sie der Regierung empfehlen?
Was man da sieht, ist, dass man auf jeden Fall Lösungen finden muss, wie man mit diesen Belastungen umgeht. Wenn wir jetzt sagen, das sind bestimmte Gruppen, die besonders belastet sind und die lehnen deshalb den CO2-Preis besonders stark ab, dann muss man eben gucken, was kann man für den ländlichen Raum tun, was kann man für ärmere Haushalte tun, die jetzt besonders belastet sind. Wir haben andere Studien gemacht, die sagen, dass, gibt ja einen Vorschlag, dass jeder eine pro Kopf Klimageld zurückerstattet bekommt. Und wir haben Studien gemacht, dass das eigentlich bei bestimmten Gruppen eben nicht ausreicht. Bei Menschen, die auf dem Land wohnen, mittlere Einkommen da haben, aber alte Autos und alte Häuser haben. Was wir aus der Umfrage jetzt schlussfolgern, ist, dass sich der Staat da zusätzliche Instrumente ausdenken muss. Also er muss da was tun, um bei diesen Haushalten die Belastungen und auch die Angst vor den Belastungen zu nehmen.
Und was denken Sie da?
Ja, also Frankreich hat zum Beispiel ein Programm auf den Weg gebracht, wo das Leasing von E-Autos für Geringverdienende, die einen gewissen Pendelweg haben, subventioniert wird. Also da haben die gesagt, es gibt ein Programm, dass Geringverdienende 100 Euro im Monat zahlen, dafür kriegen sie ein E-Auto. Das könnte man überlegen. Das macht dann den Umstieg leichter. Und dann ist den Menschen, kann ihnen auch relativ egal sein, wie teuer das Benzin wird. Oder man verbessert die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, wo das möglich ist. Oder man macht sehr gezielte Sanierungsprogramme für Häuser von Menschen, die eben geringe Einkommen und geringe Ersparnisse haben. Und all sowas müsste man kombinieren mit einem Klimageld, damit man eben ja die verschiedenen Fälle abdecken kann. Und man könnte hoffen, dass man durch so einen Ausgleich dann auch die Akzeptanz der CO2-Bepreisung erhöht.
Das heißt, dieses Klimageld, von dem wir noch ein gutes Stück entfernt sind, obwohl das schon lange in Aussicht gestellt wurde, das ist kein Allheilmittel. Das reicht aus Ihrer Sicht alleine nicht, selbst wenn es endlich mal ausgezahlt würde.
Genau, also das Klimageld, das ist nicht, wie man im Englischen sagt, das Silver Bullet, das löst nicht die Probleme der CO2-Bepreisung. Es kann ein Element sein, es muss wahrscheinlich ein Element sein, aber es ist bei weitem nicht ausreichend.
Sebastian Dulin war das, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung.
Die Energiewende. Ein Baustellenbesuch.
Es läuft ja durchaus einiges sehr, sehr gut bei der Energiewende. 60% des Stroms kommen inzwischen von Erneuerbaren, auch weil viele Deutsche große Solarfans sind. Also oft entsteht mehr Ökostrom, als das Netz aufnehmen kann. Wohin damit? Idealerweise speichert man den Strom für dunkle und windarme Zeiten. Das schauen wir uns heute an in unserer Sommerserie Baustelle Energiewende. Einer der Pioniere bei den großen Stromspeichern, der sitzt in der Lutherstadt Wittenberg. Niklas Ottersbach war da.
Die Firma Tesvolt in Wittenberg ist eine Baustelle. Große Betonstelen ragen in den Himmel, Bagger und Planierraupen bearbeiten das Fundament. Hier baut Tesvolt eine neue Werkshalle. Ab nächstem Herbst soll dort auf 2 Etagen das 10-fache der bisherigen Stromspeicherkapazität hergestellt werden.
Wir müssen genügend Batteriespeicher liefern, um letztendlich eine Energiewende weltweit ermöglichen zu können.
Das sagt Simon Schandert, einer der beiden Gründer von Tesvolt. Der 35-Jährige steht noch in der alten Werkshalle und schaut auf einen kühlschrankgroßen Batteriespeicher. Eingesetzt werden solche Speicher etwa in Bäckereien, Agrarbetrieben oder auch Parkhäusern. Und dann gibt es noch die Großkunden, die Batteriespeicher in Containergröße bekommen. Zum Beispiel die Stadtwerke Worms, die Tesvolt den größten Auftrag der Firmengeschichte beschert haben. 30 Millionen Euro für einen 65 Megawattstunden Speicher, um das dortige Stromnetz zu stabilisieren.
Ganz genau wird dort ein Energiehandel gemacht mit dem Speicher. Das bedeutet, wenn der Strompreis günstig ist, das heißt also viel Energie im Netz ist, wenig Abnahme, dann ist der Strompreis günstig, wird die Energie eingespeichert in die Batteriespeicher. Und wenn wenig Energie zur Verfügung steht, weil vielleicht eine Sonnenflaute, es ist nachts oder Windflaute, wenig Energie im Netz ist, dann ist der Strompreis am Handel an der Börse hoch. Und dann kann ich die Batterie wieder ausspeichern und so unterstütze ich quasi das Netz, um auch die Integration erneuerbarer Energien zu gewährleisten.
Tesvolt produziert die Batteriezellen nicht selbst, sondern bestellt sie aus Südkorea. Die sogenannten Batteriepacks werden dann in Wittenberg veredelt, sprich so intelligent verschaltet, dass jede Batteriezelle möglichst effizient angesteuert wird. Ein Vorteil für eine deutsche Batteriespeicherfirma, der Fokus auf Datensicherheit. Denn die Batteriespeicher sind ans Stromnetz angeschlossen und damit an einen Teil der kritischen Infrastruktur.
Da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier die Hoheit haben, dass das ganze Thema Cyber Security, Data Security von hier aus gesteuert wird, dass wir all diese Anforderungen erfüllen und nicht die ganzen Daten, die wir hier generieren, die unsere Unternehmen sozusagen generieren, wo unsere Speicher angeschlossen sind, dann nach Asien gehen.
Am anderen Ende der Werkshalle lagern die Kartons mit den Batteriezellen des südkoreanischen Herstellers Samsung. Es sind Lithiumbatterien, ein Rohstoff, der bei der Förderung das Grundwasser mit Chemikalien belastet. Andererseits ist Lithium wichtig für die Energiewende. Bislang fahren die meisten Elektroautos mit Lithiumbatterien. Auch Tesvold-Gründer Simon Schandert macht sich über die Rohstofffrage Gedanken. Allerdings seien Lithium-Alternativen wie die Natrium-Ionen-Batterie noch nicht marktreif.
Also die Technologie kommt im Bereich an Lebensdauer, Haltbarkeit, aber auch Kosten noch nicht an der Lithium-Ionen-Batterie ran. Und solange die Rohstoffe auch von der Lithium-Ionen-Batterie so günstig sind nach wie vor und die Rohstoffpreise sind ja immer ein Verhältnis aus Angebot und Nachfrage, hat einfach die Natrium-Ionen-Batterie noch viele Nachteile gegenüber die Lithium-Ionen-Batterie.
Immerhin, beim südkoreanischen Hersteller könne der Tesvold-Chef die Rohstofflieferketten nachprüfen. Und noch ein Argument nennt Simon Schandert für den Rohstoff Lithium. Die Recyclingquoten hätten sich deutlich verbessert. Bei modernen Verfahren wird bis zu 90% einer Lithium-Ionen-Batterie recycelt. Dennoch ist das Rennen um neue Rohstoffquellen groß. Die EU hat vor kurzem ein Abkommen mit Serbien geschlossen, um dort das größte Lithiumvorkommen Europas abzubauen. Auch in Deutschland sind Lithium-Fördergebiete in Planung, etwa in der dünn besiedelten Altmark in Sachsen-Anhalt. Für die ostdeutsche Mikrochip-Industrie ist Lithium ebenfalls ein Faktor. Die geplante Ansiedlung der Intel-Chip-Fabriken in Magdeburg wird daher auch für Tesvold wichtig. Schließlich braucht der US-Halbleiterhersteller nicht nur viel Wasser, sondern auch viel Strom und damit auch den Stromspeicherbedarf. Erste Gespräche mit Intel habe er schon geführt, sagt Tesvold-Gründer Simon Schandert, der mit seinem Co-Gründer Daniel Hannemann aus einem Garagen-Startup ein erfolgreiches, weltweit agierendes Unternehmen geformt hat. Und jetzt, so sieht es Simon Schandert, Teil der ostdeutschen Industrieavantgarde ist.
Wir als Tesvold sind auch einer der ersten, die quasi sich auch in den neuen Bundesländern entsprechend niedergesetzt haben. Übrigens Daniel und ich, wir sind Wittenberger, deswegen sind wir auch hier in Wittenberg am Standort und wollen den natürlich auch entsprechend entwickeln und weiter ausbauen. Und neben Intel und Tesla kommen aber auch die Chip-Produzenten wie Infineon oder TSMC auch in den Osten. Und von daher freuen wir uns mit den großen Unternehmen zusammen auch die neue Industrietechnologie in Europa und in Deutschland mitzubringen.
Und Tesvold will vor allem auch aus den Fehlern der jüngeren Vergangenheit lernen, als Ostdeutschland schon mal die Avantgarde einer neuen Industrie war. Das Solar Valley in Bitterfeld-Wolfen, einst Heimat des größten Solarzellenherstellers der Welt, ging vor 12 Jahren insolvent. Auch weil die Produktionskosten mit der asiatischen Konkurrenz nicht mithalten konnten. Deshalb setzt das Batteriespeicherunternehmen Tesvold auf Forschung und Entwicklung in Wittenberg und auf günstige Batteriezellen aus Asien.
Und jetzt schauen wir auf die Fische, die in der Oder gestorben sind. Sie erinnern sich bestimmt noch, vor 2 Jahren war das der Fall. Sie sind am Gift der sogenannten Goldalge gestorben. Die hatte damals leichtes Spiel, weil zu wenig Sauerstoff im Wasser war. Die tiefere Ursache war, dass in Polen verunreinigtes Wasser in die Oder eingeleitet worden war, zum Beispiel aus Bergwerken. Jetzt wurden wieder Tonnen toter Fische in der Elbe gefunden. Die polnischen Behörden greifen zu einem Notbehelf. Sie leiten etwas ein, was viele eher vom Haarebleichen kennen, nämlich Wasserstoffperoxid.
Menschen in weißen Schutzanzügen bewegen sich am Ufer. Ein Schild weist darauf hin, dass Angeln hier verboten ist. Polnische Medien veröffentlichen Aufnahmen, die große Entsorgungscontainer und eine Zeltstadt der Armee zeigen. Und mittendrin Paulina Hennig-Kloska. Als die polnische Umweltministerin am Wochenende in der Nähe des Gleiwitzer Kanals eintrifft, ähnelt die Szene einem Katastrophenfilm. Die Ministerin will sich den Gegenschlag anschauen, mit Wasserstoffperoxid.
Wir haben den Zufluss des Wassers mit Goldalgen in die Oder gestoppt. Das ist möglich dank eines Experiments am Fluss Kłodnica, das die Goldalge zu 95-99% neutralisiert hat.
erklärt die Ministerin danach sehr optimistisch. Die Kornitsa ist ein kleiner Nebenfluss des Gleiwitzer Kanals und der wiederum mündet in die Oder. Im Kanal sind schon seit dem späten Frühjahr gefährlich hohe Konzentrationen der Goldalge gemessen worden. Jetzt befindet sie sich in der zweiten Blüte und Polen erlebt erneut ein Fischsterben. Nur noch nicht in der Oder, sondern bisher im Kanal und dem daran angeschlossenen Stausee Dzierżno-Duże. Das Wasser ist durch Industriegewässer verunreinigt und versalzt. Dort wurden vor kurzem große Mengen toter Fische herausgefischt. Die Situation ist inzwischen unter Kontrolle, weil der Algenherd im Dzierżno-Staubecken gehalten wurde, erklärt Hubert Ruzik, der Sprecher des Umweltministeriums. Die Goldalge, Primnesium parvum, die vor 2 Jahren das große Sterben in der Oder ausgelöst hatte, sie ist da und sie bleibt. Denn die Sommer sind heiß und die polnische Industrie, vor allem die Bergwerke, leiten weiter salzhaltige Abwasser ein. Die Alge fühlt sich wohl. Allein aus dem Dzierżno-Stausee wurden seit Anfang August gut 100 Tonnen toter Fische geborgen. Aus dem Fluss Kłodnica, wohin das Wasser aus dem Dzierżno fließt, realisieren wir seit dem 13. August eines der Experimente zur Bekämpfung der Goldalge. Wir nutzen dabei Wasserstoffperoxid in einer Konzentration, die für andere Lebewesen im Fluss neutral ist, die aber die Goldalge neutralisiert. Die Ergebnisse seien vielversprechend, zumindest im Versuchsrahmen. Katarzyna Bilewska von Greenpeace Polska ist deutlich weniger euphorisch.
Wasserstoffperoxid in Flüsse und Seen zu leiten, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das bringt keine langfristigen Ergebnisse. Die Katastrophe dauert seit 2 Jahren an. Sie ist nicht beendet, weil sie die Folge dessen ist, dass Bergwerke salzige Abwasser in die Zuflüsse der Oder leiten.
Mit Chemie werde man kein ganzes Ökosystem retten können.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Andreas Braun stellt Ihnen eine Alternative zum Sparbuch vor, nämlich Geldmarktfonds.
Seit fast 2 Jahren gibt es wieder richtige Zinsen fürs Ersparte. Die Deutschen sind seitdem zu Zinsjägern und Kontohoppern geworden. Eine vergleichbare Rendite bieten inzwischen aber auch Anlageprodukte am Kapitalmarkt. Am sogenannten Geldmarkt leihen sich Banken untereinander kurzfristig Geld. Dazu nutzen sie Schuldverschreibungen oder Anleihen, also Schuldscheine. Solche Wertpapiere werden auch in Investmentfonds gebündelt, den Geldmarktfonds. Und die können auch private Sparer kaufen. Warum Geldmarktfonds als Alternative zu Tages- oder Festgeld dienen können, erläutert Jannis Lorenzen vom Verbraucherportal JustETF.
Der große Vorteil, ich bin hier in der Nähe des marktbesten Zinses und muss mir keine Gedanken darüber machen, bei welchem Anbieter oder bei welcher Bank ich bin. Alle Banken überlegen sich mal bessere Zinsen und mal schlechtere und setzen dann darauf, dass die Kunden, die sich vielleicht irgendwann mal angezogen haben, bei weniger Zinsen dann trotzdem bleiben.
Statt eines Tagesgeld- oder Festgeldzinses werden bei Geldmarktfonds die Renditen als Kursgewinne verbucht. Statt eines neuen Kontos für einen attraktiven Tagesgeldzins benötigt man dafür allerdings ein Wertpapierdepot. Längst gibt es auch Indexfonds, sogenannte ETF, um in den Geldmarkt zu investieren. Dabei fallen nur geringe Kosten von etwa 0,1% pro Jahr an Verwaltungsgebühr an. Die Indexfonds sind jederzeit handelbar und genau wie normale Geldmarktfonds sind ETFs gesetzlich geschütztes Sondervermögen. Ein weiterer Vorteil gegenüber einem Tages- oder Festgeldkonto, gerade bei größeren Anlagesummen. Denn hier sind pro Kunde maximal 100.000 Euro durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Eine spezielle Form von Geldmarkt-ETFs ist auch unter Privatanlegern in den vergangenen Monaten immer populärer geworden. Damit kann man auf die Euro-Short-Term-Rate setzen, einem Zins, den die Europäische Zentralbank festlegt. Der Wert dieses ETFs steigt ohne Kursschwankungen Tag für Tag ein kleines Stückchen. Im Jahr um derzeit knapp 3,7%, wie Olivier Souliac von X-Trackers, einer Tochter der Fondsgesellschaft DWS, erklärt.
Einmal am Tag wird ein Tageszins zum jeweiligen Indexstand des Vortages hinzugefügt. Deswegen ist der Index natürlich nicht schwankend. Der Fonds erlebt solche Schwankungen dann dementsprechend nicht, weil dann auch im Index keine weiteren Risiken enthalten sind, als einfach die täglichen Reinvestitionen zum jeweiligen Tageszins der EZB.
Die Euro Short-Term Rate und damit der Wertzuwachs des ETFs kann aber auch sinken, nämlich dann, wenn die EZB die Leitzinsen weiter senken sollte.
Im Moment sind wir in der glücklichen Phase, wo die Zinsen zwar einmal um 25 Basispunkte gesenkt wurden von der EZB, aber noch nicht weiter. Und die DWS erwartet wenigstens 2 weiteren Zinssenkungen.
Und wie verhält sich dann der Geldmarkt-ETF?
Das würde die Rendite auf knappe 3% unterbringen, was dann immer noch viel besser ist als das, was man eigentlich auf ganz normalen Tagesgeldkonten im Durchschnitt in Deutschland bekommt.
Und das war's für heute von Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk mit Sandra Pfister. Ich überlasse Sie jetzt gerne den Informationen am Mittag mit Thilko Kries und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.